Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Drei prominente Bürgerrechtlerinnen aus Belarus sind heute in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. Eine ist Svetlana Tichanowskaja. Sie musste nach den Wahlen im August 2020 ins litauische Exil gehen.
This Charlemagne Prize belongs not to me and not to our trio.
Dieser Karlspreis gehört nicht mir oder uns dreien. Er gehört allen Belarussen, die mit großer Kraft gegen die Tyrannei gekämpft haben.
Näheres zu den Geehrten und zur Feier in Aachen hören Sie gleich bei uns. Comeback als Hologramm. Wir berichten vom Auftakt der ABBA-Tour in London. In Mülheim gehen die Theatertage zu Ende und eine Jury wählt gerade noch das beste Stück des Jahres. Mit dem Aachener Karlspreis werden in der Regel Persönlichkeiten ausgezeichnet, die schon lange hohe politische Ämter ausüben. Manchmal waren es sogar Staatsoberhäupter. Selten bekam ein Schriftsteller oder Publizist den Preis, mit dem ein beharrliches Engagement für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geehrt wird. In diesem Jahr standen drei Frauen im Licht. Sie kommen aus Belarus, wo die Anwendung der Todesstrafe gerade ausgeweitet wurde. Künftig soll schon der Vorwurf eines versuchten Terroranschlags für ein Todesurteil ausreichen. Moritz Küpper berichtet von den Feierlichkeiten im Aachener Krönungssaal.
Es ist ein Foto, ein Poster, in dem sich wohl am besten die Botschaft des diesjährigen Karlspreises zeigt. Eine Aufnahme von Maria Kalesnikava, die wegen ihres Kampfes für die Freiheit in Belarus dort inhaftiert ist. Gehalten von ihrer Schwester Tatjana Komich bei der Preisverleihung im Aachener Krönungssaal an eben Kalesnikava, an Svetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo. Die Frauen, die eine inhaftiert, zwei im Exil, deren Familien getrennt und in Gefahr und die sich dennoch, so die Begründung, für das eingesetzt haben, was den Kern des europäischen Projektes ausmache: Menschenrechte, Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität. Sie seien, so die grüne Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in ihrer Laudatio, die mutigsten Frauen Europas.
Ich weiß nicht, ob euer Protest ein typisch weiblicher Protest war. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, ihr seid für Millionen Frauen, junge Frauen in ganz Europa Vorbild.
Unter unermesslichen persönlichen Opfern würden diese drei Frauen sich für die Freiheit der Menschen in ihrem Land und, so Baerbock, von uns allen einsetzen. Die Entscheidung des Karlspreis-Kuratoriums ist durchaus ungewöhnlich. In der über 70-jährigen Geschichte wurden vor allem Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht hatten. Nun aber, so die Aachener Oberbürgermeisterin Sibylle Käupen, sei dies anders.
Denn zum ersten Mal in seiner Geschichte wurde eine europäische Bewegung aus dem Volk ausgezeichnet, die Widerstand gegen ein autokratisches System leistet. Mit der mutigen und auch politischen Entscheidung, die belarussische Opposition auszuzeichnen, mischt das Direktorium sich ein und ergreift eindeutig Partei. Für ein Europa in Freiheit und Demokratie.
Der Preis sei ein Zeichen der Solidarität und er solle helfen, auf die Situation im Land aufmerksam zu machen.
This Charlemagne Prize belongs not to me and not to our trio.
Dieser Karlspreis gehört nicht mir oder uns dreien. Er gehört allen Belarussen, die mit großer Kraft gegen die Tyrannei gekämpft haben.
And dedication in their peaceful, non-violent struggle against tyranny.
So Preisträgerin Svetlana Tichanowskaja, die 2020 als Präsidentschaftskandidatin gegen Lukaschenko angetreten war, nachdem ihr Mann nicht kandidieren durfte und inhaftiert wurde. Und auch Außenministerin Baerbock betonte, die jüngsten Entwicklungen zeigten, dass man genauer hinsehen müsse, wenn Werte gefährdet seien. In Belarus, aber auch in der von Russland angegriffenen Ukraine.
Klar ist, in unserem Verhältnis zu Putins Russland kann es auf absehbare Zeit nicht um Sicherheit mit Russland, sondern nur um Sicherheit vor Russland gehen.
Europa, so Baerbock, sei an einem Punkt der Weichenstellung und müsse außen- und sicherheitspolitisch weitergebaut werden. Dazu zähle, den Menschen beizustehen. Wir werden keine Ruhe geben, bis Lukaschenko die Gewalt und Repressionen gegen eure Bevölkerung einstelle, versprach die Außenministerin den Preisträgerinnen und sagte in Richtung Russland:
Jeder mit Herz und Verstand will nichts Sehnlicheres, als dass dieser brutale Angriffskrieg gegen unschuldige Menschen lieber gestern als heute vorbei ist. Aber ein Ende der Verteidigung der Ukraine, ein Ende unserer Solidarität, ein Sieg Russlands oder Pseudo-Referenden, die unter dem Druck von Besatzung und Diktatur zustande kommen, egal ob in Minsk oder im Donbass, bedeuten kein Ende der Gewalt, keine Freiheit, sondern das genaue Gegenteil.
Die Idee der Freiheit, so Baerbock an die Preisträgerinnen gewandt, könne man nicht ins Exil vertreiben.
Aber zwei der heute geehrten Frauen aus Belarus leben im Exil und eine sitzt im Gefängnis. Moritz Küpper berichtete von der Verleihung des Karlspreises an drei mutige Frauen. Einen Sinn für gutes Timing haben sie. Agneta, Björn, Benny und Annifried sind 1972 als ABBA gestartet. 1982 war Schluss. Platten wurden natürlich weiterverkauft, 400 Millionen etwa. Und 40 Jahre später steht nun eine Arena, die eigens für Konzerte der ehemaligen Band gebaut wurde. Auf dem Olympiagelände in London. Heute fand dort die Weltpremiere eines Konzertes statt, mit dem die schwedische Popband einen Trend setzen will. Künftig müssen die vier nicht mehr reisen, denn die Bühnenleinwand gehört ihren virtuellen Abbildern. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger hat das Konzert in London erlebt. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Man hört, dass noch sehr viele Menschen hinter Ihnen sind. Wie war's denn?
Ja, es hat wirklich alle Erwartungen übertroffen, muss ich sagen. Also meine eigenen, aber auch die Menschen, mit denen ich kurz nach dem Konzert schon gesprochen habe, die Fans, die sagen, wir hätten uns das nicht vorstellen können, dass es wirklich so wirkt, als wenn die vier ABBAs auf der Bühne stehen. Und das war wirklich eine technische Perfektion. Es war fast wie eine Multimedia-Show, die uns hier geboten wurde. Es gab diverse technische Spielereien. Also man sah in etwas Entfernung, auch vom Bühnenrand durchaus, eben die vier ABBAs stehen und sich bewegen und das Konzert spielen. Und dann gab es aber immer wieder Überblendungen. Also die Gesichter wurden hallengroß an die Wand projiziert. Und zwischendurch gab es auch große Lichtspielereien und es gab auch Zeichentricksequenzen mittendrin. Also man versuchte so ein bisschen davon abzulenken, auch dass das Publikum die ganze Zeit vielleicht darüber nachgedacht hat, sind das die echten oder nicht. Also ich habe hier nur zufriedene Stimmen gehört, Leute, die wirklich begeistert waren.
Wenn da so viel Technik im Spiel ist, ist es denn ein pannenloses Konzert gewesen?
Es ist pannenlos gewesen. Es hat 20 Minuten später angefangen, als es hätte starten sollen. Da weiß man nicht, was der Grund war. Es könnte vielleicht auch daran gelegen haben, dass Königin Silvia und König Carl Gustav von Schweden, die hier waren, ihren Platz nicht gefunden haben. Aber es waren Prominente da. Es gab vorher den roten Teppich. Und außer dem verspäteten Anfang war es wirklich eine perfekte Show vom Anfang bis zum Ende. Und ganz zum Schluss, als also die Show eigentlich vorüber war, sind auch die vier echten ABBAs, die heute Abend ja auch hier sind, noch mal auf die Bühne gegangen. Und ich habe gerade mit einem Fan gesprochen, der in der ersten Reihe stand und sagte, die vier hatten auch Tränen in den Augen.
Klar, wahrscheinlich sind Sie stolz auf das, was da geleistet wurde. Aber wie ist Ihnen das gegangen? Haben Sie überhaupt je einen Augenblick vergessen, dass man tatsächlich nur Abbilder tanzen sieht, die eben so tun, als würden sie live singen, während der Gesang ja wohl doch vom Band kommt, oder?
Also der Gesang der vier ABBAs ist tatsächlich ihr echter alter Gesang aus den 70er, 80er Jahren und auch die Melodien zum Teil. Es gibt eine 10-köpfige Liveband und drei Background-Sängerinnen, die echt auf der Bühne stehen und echt musizieren. Und ich habe mich immer dabei erwischt, so ein bisschen zu gucken, hast du jetzt wirklich das Gefühl, das ist echt oder findest du nicht irgendetwas, wo du sagen kannst, daran merke ich, dass es nicht echt ist. Und manchmal gab es so Passagen, da hatte man das Gefühl, dass die Synchronität mit den Lippen nicht ganz stimmte, wenn die so überlebensgroß an die Wand projiziert waren. Aber man konnte sich wirklich in das Gefühl fallen lassen, wenn man sie da in der Ferne, die vier auf der Bühne, sich bewegen sah. Und es waren ja eben auch die typischen Bewegungen. Es wurden ja die echten Abbas abgefilmt, die diese ganze Show einmal eingespielt haben, dann habe ich schon gedacht, ich finde da jetzt gerade nichts, was mir einen Hinweis gibt, dass das nicht echt ist.
Also ist das Gefühl dann eher ein nostalgisches gewesen?
Es ist ein total nostalgisches Gefühl gewesen und das haben auch die Fans geschildert, mit denen ich hier im Anschluss gesprochen habe. Natürlich alle kennen diese Texte. Es gab einen Moment, sie haben auch das Gewinnerlied von 1974 vom Eurovision Song Contest Waterloo, mit dem ABBA ja berühmt wurde, gezeigt. Und da haben sie tatsächlich die alten Filmaufnahmen gezeigt von diesem Auftritt. Und da sah man deutlich den Unterschied, dass das alte Filmaufnahmen waren gegenüber diesen High-Tech perfekten Bildern, die wir von diesen Avataren dann gesehen haben.
Die ABBA-Fans von heute sind wahrscheinlich so 60 plus alt. Wie alt war denn das Durchschnittsalter derer, die Karten bekommen haben oder sich Karten leisten konnten für dieses Konzert, für diese Performance?
Also es war heute ja noch eine Show für geladene Gäste viel und auch Superfans aus verschiedenen Ländern. Es sind Fans aus Brasilien, aus den USA angereist, aus Australien auch viele, da ist ABBA ja sehr berühmt. Und die Tickets, die sind gar nicht so teuer. Also man kann schon für 25 Euro mit dabei sein, wenn man in der Mitte auf dem großen Dancefloor steht, wo auch eben getanzt wird. Und das Durchschnittsalter, ja, das ist schon eher älter. Also Teenies habe ich hier nicht gesehen, aber doch durchaus auch Leute, die ABBA nie mehr live zusammen gesehen haben, sondern für die das jetzt hier das erste Konzert war.
Der ABBA-Promoter meint, ABBA werde einen neuen Trend im Musikbusiness setzen. Live-Performances mit Avataren. Glauben Sie wirklich, Gabi Biesinger, dass so etwas echt ein Zukunftsmodell sein kann?
Ich kann mir das vorstellen. Ich meine, wenn man sich das anguckt, wie viele alte Bands hier noch mit 70 auf der Bühne stehen, die Rolling Stones zum Beispiel, die ja, was ja auch eine körperliche Anstrengung ist, noch so Welttourneen zu machen, dass das als eine Alternative gesehen werden kann, auch vor allen Dingen ja nostalgische Gefühle, eine alte Vergangenheit zu erhalten, wieder zu beleben. Und wir haben ja eben nicht die 70-jährigen ABBAs auf der Bühne gesehen, sondern wir haben die Gesichter von 1979 gesehen. Und so eine Welt wieder zu erschaffen, das als die Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens war, ich kann mir vorstellen, dass andere Bands auch auf diese Idee kommen und mit dieser technischen Perfektion, mit der das hier vorgelegt wurde, könnte ich mir vorstellen, dass das hier nicht die einzige Show dieser Art bleibt.
Gabi Biesinger war für Fazit in der Londoner Weltpremiere der virtuellen ABBA-Show. Die leibhaftige Band hat vom Rand der Bühne aus zugeschaut. Das schwedische Königspaar saß ein bisschen woanders. Vielen Dank, Frau Biesinger, für die Premiereneindrücke.
Gerne.
Was der Klimawandel anrichtet, ist längst für alle sichtbar geworden. Ohne den politischen Willen, die Entwicklung aufzuhalten, geht nichts. Und dennoch sind Initiativen wichtig, die im Kleinen vor Augen führen, was man im Alltag für den Klimaschutz tun kann. Und weil sich von positiven Beispielen viel lernen lässt, sind Ausstellungen wie die im Amsterdamer Stedelijk-Museum wichtig. Dort findet zum ersten Mal eine große Ausstellung statt, in der Designer zeigen, wie man die Verschmutzung der Umwelt reduzieren kann. Kerstin Schweighöfer ist beeindruckt von der Vielfalt der kreativen Entwürfe.
Farbenfroh und einladend steht er im Raum. Der Peggy Chair des indonesischen Designstudios Space Available. Ein Stuhl in den schönsten Blautönen, fantasievoll gemustert. So kann Plastikmüll auch aussehen.
Elke Stuhl hat 20 Kilo von Plastik in sich.
In jedem Peggy Chair sind 20 Kilogramm Plastikmüll verarbeitet, die bei Bali aus dem Meer gefischt oder von den Stränden aufgelesen werden, erzählt Stedelijk-Kuratorin Amanda Pinati. Der Stuhl bestehe ausschließlich aus Plastikmüll, sonst nichts. Auch keine Schraubennägel oder Leim, nur Plastik. Das habe den Vorteil, dass er auch wieder vollkommen recycelt werden kann. Insgesamt 80 Objekte zeigt das Stedelijk, in denen sich Designer aus aller Welt mit dem Klimaschutz auseinandersetzen. Weil er uns alle betreffe und in Zeiten von Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie nicht vergessen werden dürfe, so Stedelijk-Direktor Rein Wolfs. Deshalb auch der unverblümte Titel der Schau: It's your fucking backyard.
Wir haben diesen etwas provokanten Titel gewählt, um klarzumachen, wie wichtig und wie notwendig es ist. Und dass wir nicht vergessen, was eigentlich das größte Thema unserer Welt momentan ausmacht. Man muss verstehen, dass es 5 vor 12 ist sozusagen. Man muss verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir nur versuchen, ein bisschen zu sparen und so weiter, aber dass wir tatsächlich auch an andere Lösungen finden.
Eine ist die Weiterverwertung von Abfall, aus alt mach neu. So wie die Abendrobe der Modedesignerin Iris van Herpen. Haute Couture vom Feinsten. Kaum zu glauben, aber ebenfalls aus Plastikmüll. Das extremste Beispiel stammt von ihrem Landsmann Bas Stitren, ein Servis aus dem Blut von Kühen. Auch das ist Abfall aus dem Schlachthof. Gleich daneben ein Scooter aus Hanf, ein Teppich aus Tannennadeln und Wandfliesen, die das italienische Designerduo Forma Fantasma mit einer Glasur aus Vulkanasche überzogen hat, ein Naturprodukt vom Ätna in Sizilien. Kurzum, auf die Materialwahl kommt es an. Sie macht den Unterschied. Viele Designer besinnen sich deshalb auch auf alte Handwerkstechniken, so wie der Koreaner Yeon Seok Hyun, erklärt Kuratorin Ingeborg de Rode.
Und hier ist sehr besonders an, dass hier eine Locktechnik gebraucht.
Er benutzt bei seinen Keramikarbeiten die uralte koreanische Lacktechnik Ochil. Der große Vorteil, dieser Lack wird nicht mitgebrannt und kann deshalb leicht wieder entfernt werden. Das sei die einzige Möglichkeit, um Keramik zu recyceln. Mit anderen Techniken gehe das nicht, wegen der Lackschicht. Ganze Berge an Keramik werden deshalb einfach weggeworfen. Diese uralte Technik hingegen, so de Rode, macht es möglich, auch Keramik zu recyceln. Neben diesen alten werden auch neue Techniken präsentiert. Wunderschöne, wie Kunstwerke gestaltete Sonnenpaneele, mit denen auch Fassaden verkleidet werden können. Die Wurzelkunst der deutschen Künstlerin Diana Scherer, der es gelungen ist, die Wachstumsrichtung von Wurzeln so zu manipulieren, dass Gewebe entstehen. Faszinierend. Oder der Roboter von Joris Larmann, der Häuserwände mit Moos verkleiden kann. Denn Moos kühlt, säubert die Luft und sorgt obendrein für mehr Biodiversität. Das hier ist das allererste Moos, das an der Wand entstanden ist, sagt de Rode. Wir waren alle gespannt, ob es rechtzeitig zum Ausstellungsbeginn klappen würde. Viele Gestalter haben für diese Schau Projekte erstmals Wirklichkeit werden lassen. Ziel ist es, das Publikum zu sensibilisieren und auch der Wirtschaft neue Impulse zu verschaffen. Designer seien ihrer Zeit ja in der Regel immer einen Schritt voraus, so Direktor Wolfs.
Und wir suchen nach den Möglichkeiten, dass wir die Dinge, die neu entwickelt werden, dass wir die salonfähig machen können im Museum und dass sie baldmöglichst auch in der Gesellschaft ihren Platz finden. Und ich denke, das Museum kann helfen, um diese Entwicklung zu beschleunigen.
In den Niederlanden könnte das klappen und vielleicht wird die Ausstellung It's Our Fucking Backyard ja auch ausgeliehen an andere Museen in Europa. Am Wochenende wird sie im Stedelijk Museum in Amsterdam präsentiert und das noch bis zum 4. September.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Schauspieler Ray Liotta ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Ein Mitarbeiter am Nationalen Institut für Forensische Wissenschaft der Dominikanischen Republik bestätigte den Todesfall. Der Schauspieler ist nach Angaben seiner Agentin in der Dominikanischen Republik im Schlaf gestorben. Dort habe er sich zu Dreharbeiten für einen neuen Film aufgehalten. Markus Schuler.
Liotta ist vor allem für seine Hauptrolle in Martin Scorseses Meisterwerk Goodfellas aus dem Jahr 1990 bekannt. Hier spielte er an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci den Mafioso Henry Hill. Liotta gilt als Workaholic. Er war in Filmen wie Copland, Corinna Corinna und in zahlreichen TV-Serien zu sehen.
Die britische Staatsanwaltschaft hat gegen den US-Schauspieler Kevin Spacey Anklage wegen sexueller Nötigung von 3 Männern in 4 Fällen erhoben. Außerdem werde ihm vorgeworfen, eine Person ohne deren Zustimmung zu sexuellen Handlungen gebracht zu haben, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich zwischen März 2005 und April 2013 zugetragen haben. Spacey ist zweifacher Oscar-Preisträger. Seine Karriere liegt seit 2017 auf Eis. Seinerzeit beschuldigte ihn der Schauspieler Anthony Rapp, ihn auf einer Party in den 1980er Jahren sexuell genötigt zu haben. Spacey hat die Vorwürfe zurückgewiesen und versucht aktuell, eine Klage Raps in New York abweisen zu lassen. In Leipzig hat mit 2 Jahren Verspätung wegen der Corona-Pandemie das Deutsche Chorfest begonnen. Der Präsident des Deutschen Chorverbandes, Ex-Bundespräsident Wulff, hofft, dass von dem Treffen in Leipzig eine Signalwirkung für den Chornachwuchs ausgeht. Ein besonderer Schwerpunkt des Festes liegt darum auch auf den Kinder- und Jugendchören.
Mit Karl Orffs stimmgewaltigem O Fortuna aus der Carmina Burana haben 3 sächsische Jugendchöre dem Deutschen Chorfest einen würdevollen Auftakt beschert. Bis Sonntagabend folgen nun an die 500 Auftritte von Chören und Vokalensembles aus ganz Deutschland.
Uta Burkhardt berichtete.
Am Samstag wird in Cannes die Goldene Palme verliehen und das heißt, langsam stellt sich bei der 75. Ausgabe des Filmfestivals bei Kritikern und Kritikerinnen das Gefühl von Endspurt ein. Wenn man bislang Berichte in der Presse verfolgt hat, dann kann man den Eindruck nicht wegwischen, dass die Wunderwerke mit visuellen Herausforderungen, für die Cannes eigentlich steht, fehlen. Und an die Adresse der Festivalleitung geht der Vorwurf, sie würde zu sehr auf Stammgäste und frühere Preisträger setzen, statt neue Talente zu entdecken. Ob dieser Eindruck stimmt und was kurz vor der Preisverleihung am Samstag noch so auf den Leinwänden los war, darüber möchte ich mit Anke Lewicke sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie wirkt denn dieser Jahrgang auf Sie? Immerhin ist das 75. Jubiläum ja an sich schon eine große Sache.
Also ich würde mal sagen, das ist hier Leiden auf hohem Niveau. Natürlich wollen wir doch alle die Werke der renommierten Autorenfilme aus aller Welt sehen. Weshalb sie aber immer so reflexartig in den Wettbewerb eingeladen werden, diese Frage müsste man eigentlich mal diskutieren, weil es gibt ja auch die Reihe Cannes Premiere, das wäre vielleicht ein würdiger Ort. Und es ist insgesamt ein relativ gediegener Wettbewerb, also der hätte ruhig mal mit ein paar neuen Stimmen aufgemischt werden können. Und im Grunde ist das ja so ein altes Cannes-Problem, aber dieses Mal spitzt es sich dramatisch zu, weil auch die französische Presse immer kritischer wird. Und tatsächlich kann man in diesem Jahr beobachten, wie die Stammgäste sich allzu sehr in ihren Themen, in ihrem formalen Stil eingerichtet haben. Das ging dann auch heute weiter. Der Japaner Hirokazu Koreeda, der 2018 mit seinem ungewöhnlichen Familienfilm Shoplifters die Goldene Palme gewann, stellte seinen neuen Film Broker vor. Er hat zum ersten Mal in Südkorea gedreht. Wieder geht es um sein großes Thema Familie, Wahlfamilie, um die Sehnsucht nach familiärem Rückhalt, um die Frage, was Familie überhaupt ausmacht. Ja, und im Mittelpunkt steht eine Frau, die hat ihr Baby vor einer Kirche abgelegt. 2 verschuldete Männer wollen mit dem Baby jetzt Geschäfte machen. Sie taucht wieder auf. Wir wenigstens wissen, an wem das Baby verkauft wird. Zu dieser bunten Truppe gesellt sich dann noch ein Waisenkind. Der Film ist eine Mischung aus Roadmovie und Thriller. Sie werden noch von einer Kommissarin verfolgt. Und zum ersten Mal bei Koreeda ist der Tonfall komödiantisch, lakonisch, aber ansonsten weiß Koreeda seinem Familienthema nichts Neues abzugewinnen. Alles ist sehr voraussehbar. Also dieser Altmeister gehört einfach in diesem Jahr zu den Altmeistern, die einfach Altmeister bleiben.
Natürlich spiegeln sich in einer Familie immer auch Konflikte bzw. Veränderungen, die eine Gesellschaft durchmacht. Es geht ja nicht nur um Allerpersönlichstes, aber inwiefern steht denn die Familie überhaupt im Zentrum der Filme, die in Cannes laufen?
Also bei dem Japaner Koreeda, da bastelt ja eine bunte Truppe so ihr eigenes Familienmodell zusammen. Bei seinem Kollegen Said Rosté bricht eine Familie fast aufgrund der gesellschaftlichen Zu- und Umstände im Iran zusammen. Leila's Brother handelt von einer jungen Frau und ihren 4 Brüdern, die alle keine ordentlichen Jobs haben und ihr Traum ist es, einen Kleidenladen in einer Shopping-Mall zu eröffnen. Dafür brauchen sie ja aber Startkapital, unter anderem die 40 Goldmünzen ihres Vaters. Und dieser Film ist sehr gut geschrieben. In fast jeder Szene geht es ums Geld und damit auch darum, sich eine Existenz aufzubauen. Und als Zuschauerin wird man reingeworfen in die Gegenwart dieser Familie. Einer der Söhne verliert seinen Job in der Fabrik. Die Arbeiter begehren auf, weil sie seit 8 Monaten kein Gehalt mehr bekommen haben. Der andere wischt in einer Shopping-Mall die Toilette. Und die Eltern der Geschwister sind so in ihrem traditionellen Verhalten gefangen, dass sie ihre Kinder eigentlich immer übersehen haben. Und die 40 Goldmünzen will der Vater jetzt lieber investieren, um sich Respekt bei der weit verzweigten Familie zu verschaffen. Und dieser Film ist immer auf 180. Die Kamera ist sehr dynamisch, damit ihr nichts entgeht. Alle brüllen, streiten. Man bekommt wirklich durch diese Familie einen Einblick in ein Land, auch in die Inflation, weil das wenige, was die Familie besitzt, ist auch nichts mehr wert. Gleichzeitig hat die Familie aber auch etwas sehr Universelles und wächst uns ans Herz. Und dieser Film könnte vielleicht einer der Preise am Samstag gewinnen.
Also den Namen wird man sich merken, aber von welcher Seite hat sich der Nachwuchs ansonsten im Wettbewerb gezeigt?
Ja, es gab noch einen Film von einem jungen belgischen Regisseur, und zwar von Lukas Dost. Und der heißt Klos, und da lernt man zwei Freunde kennen, die sind 12 Jahre alt, sie rangeln miteinander, sie teilen sich das Bett, sie veranstalten Wettrennen, und mit Eintreten der Pubertät werden diese Gesten, Berührungen, bekommen sie eine andere Bedeutung, dann werden die beiden noch in der Schule gehänselt, es findet eine Entfremdung statt, und dann kommt es zu einem tragischen Ereignis, und der eine, der junge Leo, muss jetzt alleine klarkommen, und er findet keine Worte dafür, was mit ihm eigentlich passiert. Aber dem Regisseur gelingt es wirklich, mit den Körpern und der Körpersprache die Geschichte von Leo zu inszenieren, wie er sich dann plötzlich auf einmal mit anderen Jungs beim Sport die Kraft misst. Gleichzeitig macht er wieder ins Bett. Die Kamera ist immer ganz nah dran. Der Junge weiß nicht, wie ihm geschieht, und gleichzeitig bekommt er von seinem Körper aber auch immer wieder signalisiert, dass er sich dem Verlust seines Freundes stellen muss. Also das ist sehr physisches Kino. Leo spricht vielleicht 10 Sätze in diesem Film, aber durch die Nähe der Kamera kommen auch wir ihm näher.
Und gibt es noch andere, weitere Beispiele in Cannes für dieses sehr körperbetonte Kino?
Ja, und zwar eine der wenigen Regisseurinnen im Wettbewerb ist ja die Französin Claire Denis, und sie ist auch keine klassische Geschichtenerzählerin. Sie beobachtet immer, wie ihre Figuren zu ihrer Umgebung Kontakt aufnehmen, wie sie sich in ihrer Umgebung bewegen. So findet ihre Annäherung statt, und hier in ihrem Wettbewerbsfilm Stars at Noon beobachtet sie eine junge Amerikanerin in Nicaragua. Sie scheint irgendwie festzusitzen, sie ist immer in Bewegung, sie kennt jeden Winkel, aber sie kommt nicht weiter. Sie hat sich als Journalistin versucht, sie prostituiert sich, und dann steht offenbar ein Staatsstreich vor der Tür. Geheimdienste mischen sich ein, und sie verliebt sich in einen dubiosen Engländer, und der Sex dieser beiden scheint ihnen auch Rückhalt zu geben in einer haltlosen Umgebung. Und dann der ganze Dschungel, der Dampf, das Schwüle, das macht noch so eine gefährliche Stimmung und nimmt uns mit in diese Atmosphäre. Der Film ist ein Polit-Thriller und eine Reise ins Herz der Finsternis.
Die Filmfestspiele sind noch nicht vorbei. Sie gehen, Anke Lewicke, auch am Freitag weiter ins Kino. Gibt es denn noch einen Film, von dem Sie sich etwas versprechen?
Ja, auf alle Fälle. Kelly Reichardt, die US-amerikanische Independent-Regisseurin, stellt hier eine Komödie vor. Sie ist ansonsten immer auf Freundschaften spezialisiert. Und ich bin mir sicher, sie hat so einen humanistischen Blick, dass das eine sehr, sehr schöne Komödie wird um eine junge Künstlerin in der Krise.
Über die Verleihung der Goldenen Palmen berichten wir am Samstag. Natürlich in Fazit. Für heute waren wir mit der Filmkritikerin Anke Lewicke verabredet. Danke an Sie und bonsoir.
Bonsoir, à la prochaine.
In Mülheim an der Ruhr ist heute das Stücke-Festival zu Ende gegangen. Und wie üblich hat eine Jury in öffentlicher Diskussion das beste Stück zum Sieger gekürt. 170 Uraufführungen wurden für das Festival gesichtet, so viele wie noch nie. Und das könnte ja durchaus ein Indiz sein für das Erstarken einer neuen Dramatik. Stefan Keim hat das Festival für uns verfolgt. Und natürlich möchte ich Stefan Keim sofort von Ihnen wissen, wer den Preis für das beste Stück aus Mülheim mitnimmt.
Sivan Ben Ishai tut das. Und das ist, glaube ich, gar nicht so eine ganz große Überraschung, denn sie ist so eine der Shooting-Star-Autorinnen aus den letzten Jahren, hat ja viel in Berlin gearbeitet, jetzt auch an den Münchner Kammerspielen. Dieses Stück, Wounds Are Forever, Selbstporträt als Nationaldichterin, ist am Nationaltheater Mannheim entstanden, wo sie ein Jahr als feste Autorin zu Gast war. Und es ist auch das Stück, das ich selber ausgewählt habe. Hätte insofern bin ich ganz zufrieden.
Sehr schön. Und was gefällt Ihnen so gut an diesem Stück?
Es ist, es entspricht erst einmal einem Trend, den man auf diesem Festival sehen konnte. Es gibt sehr viele Stücke, in dem die Autorinnen und Autoren sich selbst und ihre Autobiografie zum Thema machen, aber darüber hinaus Geschichte, Familiengeschichte oder überhaupt Geschichte erzählen. Das macht Sivan Ben Ishai hier auch, und zwar völlig uneitel, in einer sehr witzigen und ironischen und teilweise auch rabiaten Art und Weise. Sie erzählt nämlich von sich als einer Art jüdischen Superheldin, die das gesamte Grauen des 20. Jahrhunderts durchlebt. Sie ist in Nazi-Deutschland, sie ist in der Sowjetunion, sie ist bei der Gründung des Staates Israel dabei. Und es beginnt eigentlich am Anfang damit, mit der üblichen Opfergeschichte. Da kommt ein Schäferhund und verbeißt sich in ihrem Schenkel. Und wie man das in einem Albtraum vielleicht schon mal gemacht hat, sagt sie: Nein, stopp, das will ich nicht. Ich will nicht mehr die Geschichte des Opfers erzählen. Es findet eine Selbstermächtigung statt. Der Schäferhund wird ihr bester Freund. Sie verschmilzt mit diesem Schäferhund und reist dann durch dieses Jahrhundert, durch die Geschichte. Und wenn Sie jetzt denken, oh, das klingt aber, als ob das alles auch etwas verharmlost wäre, das Gegenteil ist der Fall. Es ist übrigens auch eine grandiose Inszenierung von Marie Buß aus Mannheim. Es ist alles schrecklich. Es ist alles brutal. Es greift einem ans Herz, aber eben auch mit, ich glaube, da passt dieser herrliche Begriff Chuzpe, mit einer Unverschämtheit, die hier ganz großartig ist.
Toll, man hört Ihnen wirklich die Begeisterung an über dieses besondere Stück, Wounds Are Forever. Wenn man einmal von Elfriede Jelinek absieht, die zum 21. Mal mit einem Stück in Mülheim vertreten war, und es gab sicherlich auch andere etablierte Autorinnen, dann war dieses Festival ja wohl doch eines mit vielen Neulingen. Dass es so viele junge und auch weibliche Stimmen gab auf der Bühne, verändert das die Dramatik?
Ja. Es ist deutlich witziger geworden. Und dieser unverschämte Witz, den ich gerade bei Sivan Ben Ishai erwähnt habe, den gibt es zum Beispiel auch bei Noura Abdel Maksoud, die ein Stück Jeeps geschrieben hat, das eine so böse Hartz-IV- und Bürosatire ist, auch eine Klassismus-Farce. Das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und es gibt einige weitere Beispiele. Gerade heute Abend war ein Stück zu sehen vom Schauspiel Leipzig, eine sehr junge Autorin, Sarah Kilter, White Passing, die auch mit einem unverschämten und boshaften Witz unsere Gesellschaft spiegelt. Das hat man nur leider nicht mitkriegen können, weil die völlig verfehlte Regie von Tirza Brunken am Schauspiel Leipzig das Stück eher zerstört als inszeniert hat.
Haben Sie denn, Stefan Keim, den Eindruck, dass das Theater jetzt eine größere politische Wirksamkeit entwickelt?
Also es ist auf jeden Fall sehr politisch. Jedes Stück hat auf jeden Fall große politische Aspekte. Auch das sozusagen Zweitplatzierte, also Wounds Are Forever, hat in der Abstimmung 4-1 gewonnen. Eine Stimme ging an Monte Rosa von Theresa Doppler. Das ist ein Bergsteigerdrama, wo aber auch gesellschaftliche Themen, wie kann man sich zusammenraufen, um auch Naturkatastrophen, überhaupt Katastrophen zu begegnen, dann Thema werden. Eher ein braves Stück mit sehr vielen Metaphern. Ob es wirklich ein politisch wirksames Theater ist, das wage ich zu bezweifeln. Denn alle Stücke, die ich gesehen habe, sind doch in einer Formsprache gehalten, die sich eigentlich ausschließlich an die intellektuelle Theatergängerbubble wendet. Und das ist ja überhaupt, finde ich, ein Problem unseres Gegenwartstheaters, dass es kaum noch einen Aufschlag gibt, der etwas mehr in die Breite geht, der auch wirklich eine gesellschaftliche Debatte außerhalb der Feuilletons anfeuern könnte, weil man doch eigentlich immer, nebenher macht das Stück White Passing von Sarah Kilter auch sehr schön zum Thema, weil man doch eigentlich immer auf dem aktuellen Stand der Debatten sein muss, um überhaupt mitzukriegen, von was die Theaterleute gerade erzählen.
Roman- und Filmbearbeitung sind in Mülheim nicht dabei gewesen, obwohl sie doch einen großen Teil der Spielpläne ausmachen. Hat Ihnen das gefehlt?
Nee, und da habe ich übrigens umgedacht. Ich hätte vor ein paar Jahren das noch kritisiert, weil ich finde, dass das eben auch einen großen Teil auch von, da sind ja auch durchaus auch viele bekannte Dramatikerinnen und Dramatiker beteiligt an diesen Roman- und Filmbearbeitungen. Aber ich glaube, dass das Theater eher auch das Selbstbewusstsein haben sollte, wirklich originäre eigene Stoffe zu entwickeln. Und dafür steht Mülheim und das finde ich auch sehr richtig.
In Mülheim an der Ruhr sind die Theatertage zu Ende gegangen. Sivan Ben Yishai hat den Preis für das beste Stück 2022 gewonnen. Wounds Are Forever, Selbstporträt als Nationaldichterin. Das ist der Titel des Stücks. Und darüber und über anderes habe ich mit Stefan Keim gesprochen. Besten Dank, Herr Keim.
Gerne.
Und nun hören wir, was Klaus Pokatzki aufgefallen ist in den Kulturseiten vom 27. Mai.
Zwei Preise für Schriftstellerin Katharina Polladian, verkündet die Tageszeitung Taz. Für ihren Roman Zukunftsmusik bekommt Katharina Polladian den mit 11.111 Euro und 111 Flaschen Riesling dotierten Rheingau-Literaturpreis. Da wird der Kulturpressebeschauer doch neidisch. Zudem erhält sie den mit 5.000 Euro dotierten Dresdner Chamisso-Preis. Wir sagen Glückwunsch. Zu der Arbeit an der Kunst kommt häufig noch ein ganz schnöder Broterwerb, um die Arbeit an der Kunst und die Familie überhaupt finanzieren zu können, lesen wir ebenfalls in der Taz. Der Künstler arbeitet im Atelier, das finanziert aber oftmals nicht sein Leben, erzählt die bildende Künstlerin Marcia Breuer im Interview. Am Ende steht deshalb oftmals eine Dreifachbelastung für die Frauen. Bei Künstlern, die Väter sind, fällt das in der Regel viel weniger ins Gewicht. Die werden auch seltener gefragt, ob sie Kunst und Kind unter einen Hut bringen können. Und deshalb hat Marcia Breuer die Initiative »Mehr Mütter für die Kunst« gegründet. Die hätte auch mal einen Preis verdient. Es sind ja nicht die Künstler, die Bomben werfen, Zerstörung und Gewalt verursachen, steht in der Neuen Zürcher Zeitung. Im Gegenteil, die meisten Künstler sind natürlich gegen diesen Krieg. Das sagt im Interview der ukrainische Filmregisseur Sergei Loznitsa. Russische Künstler boykottieren? Ja, nein? Wir haben viel Wichtigeres zu tun. Ach, das ist doch scheiße. Und weil Sergei Loznitsa dagegen ist, dass alle russischen Kulturschaffenden wegen des Ukraine-Krieges unter Boykott gestellt werden, hat ihn die ukrainische Filmakademie ausgeschlossen. Das Interview gab er der Neuen Zürcher beim Filmfestival in Cannes, wo diesmal keine offiziellen russischen Repräsentanten eingeladen waren. Das hingegen finde ich eine sehr vernünftige Haltung, denn diese Repräsentanten stehen für einen faschistischen Staat, meint Sergei Loznitsa und erzählt dann von seinen Erfahrungen mit Menschen in der russischen Provinz, über die er etliche Filme gedreht hat. Das russische Regime greift auf sämtliche Techniken der Repression zurück, die es seit vielen Jahren erprobt hat. Trotzdem war ich verblüfft und sehr enttäuscht, dass es kaum Proteste gab in Russland, als der Krieg anfing. Das zeigt, was den Menschen angetan wurde in den letzten 30 Jahren. Ja, die weitgehende Abwesenheit organisierten Widerstands und ziviler Proteste hat mich wirklich überrascht und ernüchtert. Ernüchtert sind nicht nur Ukrainer. Er will Russland tendenziell in den Grenzen des zarischen Russlands oder der alten Sowjetunion wiederherstellen, sieht Herfried Münkler als eine mögliche Strategie des russischen Herrschers Wladimir Putin. Es kommt jetzt darauf an, politisch dafür zu sorgen, dass der Widerstand der Ukrainer in den ersten 90 Tagen dieses Krieges nicht vergeblich gewesen ist. Denn nachdem zeitweilig eine gewisse Euphorie geherrscht hat, die Ukraine könne diesen Krieg gewinnen und sogar die Russen aus der ganzen Ukraine vertreiben, stellt sich der Krieg jetzt für die Ukraine sehr schwierig dar. Sie steht im Begriff, ihn zu verlieren. Das meint der Politikwissenschaftler im Interview mit der Tageszeitung Die Welt und sieht in unserem Lande reichlich Unterstützungswillen. Die demoskopisch gemessene Stimmungslage der deutschen Bevölkerung zeigt ja durchaus, dass der prinzipielle Pazifismus nicht die dominierende Einstellung der Bevölkerung ist, sondern eher der eitle Gestus von ein paar Intellektuellen, die sich jetzt plötzlich als Strategiedenker aufspielen wollen.
Soweit Klaus Pukatzki nach der Lektüre der Feuilletons vom Freitag. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.